Ja, ich freue mich wieder da zu sein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir hatten gestern ja ein erstes wichtiges Thema. Gott ist gut, darum träume groß. Und ich habe sehr dafür gebetet, dass ihr das mit nach Hause nehmt und anfangt zu träumen in dieser Nacht und von Gottes Güte überrascht werdet und so angemacht werdet von seiner Größe und seiner Liebe und seiner Güte, dass ihr tatsächlich den Mut habt, groß zu denken und groß zu träumen. Ist da was geschehen in der Nacht? Hat jemand geträumt? Sieht nicht so aus. Ihr wart wahrscheinlich alle so erschöpft nach dem langen Abend, dass ihr traumlos geschlafen habt. Ich habe auch traumlos geschlafen, so ist zumindest mein Eindruck. Ich kann mich an nichts erinnern, aber ich habe heute Morgen die Zeit genutzt und über meine Träume nachgedacht, und meine Träume werden immer wieder gespeist von dem, was Gott so in mein Leben hineingesprochen hat. Und das habe ich über all die Jahre aufgeschrieben in diesem kleinen Heftchen. Da sind alle Prophetien niedergeschrieben, die ich so im Laufe meines Dienstes mitbekommen habe. Das ist mittlerweile ein schönes Paket an prophetischen Zusprüchen. Und wenn ich das mir so anschaue, komme ich halt zu diesem Ergebnis, dass das, was ich gestern Abend gepredigt habe, zutiefst wahr ist. Gott ist so gut. Und was Gott total ausmacht, ist, dass er uns zu seinen Vertrauten macht, uns so mit hineinnimmt, uns so den Arm um die Schulter legt und anfängt, mit uns über die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erzählen. Wie ein Vater, der sein Kind so ranführen will an das große Erbe, das den Vater ausmacht, so ist Gott ständig dabei, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, um mit uns zu reden, um seine Last mit uns zu teilen, das, was auf seinem Herzen ist. Und dann ist er uns ganz nah, vielleicht durch ein prophetisches Wort, das uns ein anderer mitgibt oder dadurch, dass wir in der Schrift lesen und auf einmal so dem Pulsschlag Gottes begegnen und dann geht unser Herz auf und wir fangen an zu träumen. Das macht Gott aus. Er will uns teilhaben lassen an dem, was auf seinem Herzen ist. Amen. Schaut euch den Abraham an. Was macht der Herr ihm deutlich? Du sollst der Stammvater für Nationen werden. Guck dir den Himmel an. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war völlig überfordert mit dieser Vision, mit diesem Traum. Hatte er doch gar keinen, nicht den einen Nachkommen. Und trotzdem macht Gott dem Abraham ständig Appetit und nährt das. Und immer dann, wenn Abraham ermutigt war, kommt Gott und nährt diesen Traum wieder. Und hat Gott das warm gemacht? Es ist so gekommen. Auch wenn Abraham das gar nicht mehr so hat erleben dürfen. Aber Gott war treu. Dem Mose hat er den Traum gegeben vom verheißenen Land, dem Volk Israel den Traum, ein Segen für alle Nationen zu werden. Und dann sind da die 12 Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, deren Horizont nur war von einem Ufer des Sees zum anderen des Sees Genezareth und vielleicht noch ein bisschen weiter nach Jerusalem. Aber das war schon alles, was sie überschauen konnten. Dann kommt der Tag, dass Jesus sie um sich sammelt und sagt, ihr seid meine Zeugen, ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis ans Ende der Welt. Und diese kleinen, bescheidenen, wenig gebildeten Fischersleute vom See Genezareth, die verstanden die Welt nicht mehr. Sie kannten die große, weite Welt überhaupt nicht. Und jetzt sagt Jesus ihnen, und ihr werdet meine Zeugen sein und legt einen Traum in ihr Herz. Und diesen Traum, den haben sie nie vergessen. Und dann machen sie sich auf und gehen und werden ein Segen für die ganze damalige Zeit. Gott ist gut, er will dir einen Traum für dein Leben in dein Herz legen. Da ist irgendetwas. Das muss nicht der Traum sein, Städte zu gewinnen. Vielleicht ist es ein Traum, den der Herr in dein Herz legt, für deinen Arbeitsbereich, für deinen Arbeitsplatz etwas zu erleben, was nur Gott tun kann. Dann kannst du ein kleines Rad sein im Unternehmen und Gott kann dich gebrauchen mit deinem Zeugnis, mit deinem Gebet, um diesem großen Unternehmen ein Segen zu sein. Da kannst du dich vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus trauen, weil du körperlich einfach nicht mehr dazu in der Lage bist. Und dann siehst du aber die Menschen, die draußen vorbeilaufen oder die Schule auf der anderen Seite der Straße und du bekommst eine Last, jeden Tag für diese Schüler zu beten. Und du hast den Traum, dass dort Menschen Jesus finden, Schüler Jesus finden, ihr Potenzial entwickeln und ein Segen für diese Welt werden. Und genau das ist einmal geschehen. Da war solch eine alte Mutter, die jeden Tag für die Schüler auf der anderen Seite beten mussten. Und unter diesen Schülern war einer der ganz, ganz großen Evangelisten unserer Tage. Und er begegnete Jesus und hat die Welt verändert. Diese Frau hat diesen Traum, eine kleine Kraft, aber Gott hat sie genutzt. Welchen Traum will Jesus mit dir teilen? Er ist so gut, er nimmt dich hinein in seine Geheimnisse. Ich weiß, dass auf dem Herzen von Matthias ein Traum ist. Er will, dass im Ruhrgebiet mehr Gemeinden gegründet werden, als wir in Berlin gegründet haben. Problem ist bloß, dass wenn ihr so viele gegründet habt, wir schon wieder ein paar mehr gegründet haben, Matthias. Denn unser Traum geht auch weiter. Okay. Wir dürfen träumen. Und das finde ich so genial, dass Gott das, was auf seinem Herzen ist, nicht für uns behält, sondern uns mit hineinnimmt. Adelt nicht das dein Leben? Wenn Gott sagt, sei mein Partner, meine Partnerin, und wir gemeinsam werden in dieser Zeit und Welt etwas verändern. Ich will dir an diesem Wochenende ganz wichtige, ganz einfache Botschaften, Wahrheiten der Heiligen Schrift, die Jesus über unser Leben ausspricht, hier entfalten und sie in ihrer Bedeutung uns bewusst machen. Eine zweite Wahrheit, die ich jetzt anspreche, dann geht es nachher mit einer dritten weiter. Du bist wichtig. Du bist in den Augen Gottes eine bedeutende Person und die Konsequenz daraus ist nicht, jetzt sei stolz und setz dich in den Sessel und feiere, ich bin wichtig und hefte dir Orden an die Schulter, sondern jetzt diene und investiere dich mit dem, was er dir anvertraut hat. Diene gut, gib dein Leben hin und sei ein Segen für andere. Dieser zweiteilige Satz, also du bist wichtig, du bist bedeutsam, darum diene gut, hat in seinem ersten Teil ja eine ganz wichtige Aussage über das, was wir sind in den Augen Gottes. Du bist wichtig, du bist gut, du bist wichtig, du bist bedeutsam. Du und ich, wir sind nicht einfach ein Nichts, ein Niemand, nur ein kleines Rädchen im großen Spiel, das fünfte Rad am Wagen, sondern in den Augen Gottes sind wir bedeutende Persönlichkeiten. Weißt du, dass du kostbar bist? Dass du wertvoll bist? Dass du unbezahlbar bist? Dass du unverzichtbar bist für deinen Gott? Kannst du das mal deinem Nebenmann oder deiner Nebenfrau sagen? Du bist wertvoll, du bist kostbar, du bist unbezahlbar. Stimmt das eigentlich? Sagt einer das einander mal. Es ist so wichtig, dass wir das hören. Wisst ihr, warum ich auf diese Idee komme, dass das wahr ist? Jesus hat uns erkauft. Und er hat einen hohen Preis bezahlt. Er hat mit seinem Leben bezahlt. Wie teuer, wie wichtig, wie kostbar bist du für ihn, dass er sein Leben gab für uns. Also das ist so die erste Aussage über unserem Leben, die dieser Text macht, und das wollen wir, oder diese These macht, und das werden wir uns gleich noch anschauen. Und im zweiten Teil wird in dieser These die Konsequenz gezogen: investiere dich in andere, unterstütze jetzt andere, gib dein Leben hin, liebe andere und diene gut. Und hinter diesen beiden Aussagen steht diese wichtige Einsicht. Und jetzt kommt der Knüller. Diesen Satz müsst ihr euch unbedingt merken. Unser Sein bestimmt unser Tun und nicht umgekehrt. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Das kannst du nur bei Jesus lernen. Außerhalb von Jesus wird dieser Satz immer umgedreht. Unser Tun bestimmt unser Sein. Und damit kommt eine unglaubliche Schwere auf unser Leben. Wir müssen es einander, wir müssen es uns selbst und wir müssen es Gott beweisen. Und dann sind wir wer? Und im Reich Gottes geht es genau andersherum. Und das ist gute Nachricht. Das ist noch einmal eine Bestätigung der These von gestern Abend, dass Gott gut ist. Und das will ich euch wichtig machen und aufzeigen an zwei wichtigen Personen der Bibel. Zuerst an Jesus selbst. Ich möchte euch lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 13, einen berühmten Text, der uns hier auf das Geheimnis bringt, wie Jesus selbst genau diese These gelebt hat. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab, nimmt ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Dann Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr tut, was ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Soweit Gottes Wort. Ich möchte noch mal beten. Lieber Herr, das ist ein Wort, das wir alle schon so häufig gehört haben. Und du setzt hier einen unglaublichen Standard. Du bist hier so einzigartig, so gar nicht vorstellbar. Und ich bitte dich, dass uns diese Geschichte berührt und unser Herz verändert, uns wirklich transformiert. Lass uns dir ähnlich werden. Komm nochmal, Heiliger Geist, und wirke du dieses Wort hinein in unser Leben, dass es unseren Alltag prägt. Amen. Dieser Bericht von Jesus selbstlosem Liebesdienst an seinen Freunden ist ein Referenztext für jeden Christen. An dem Text kommen wir nicht vorbei. Jesus gibt seinen Jüngern ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sie sich untereinander verhalten sollen, die 12, wenn sie unterwegs sind und in dieser Welt dienen. Statt einander das Leben schwer zu machen, einander die Köpfe zu waschen, miteinander zu konkurrieren und einander das Wasser abzugraben, gilt es, einander selbstlos zu unterstützen und einander in Fürsorge und Liebe zu begegnen. Wow, das ist das Programm des Reiches Gottes. Nicht Selbstprofilierung auf Kosten der anderen, sondern ein Leben, das den anderen sieht und ihn fördert. Die Fußwaschung war im Orient der alten Zeit ein durchaus vertrauter Brauch. Nach dem Weg über die staubigen Straßen der damaligen Zeit war es für jeden Gast beim Betreten des Hauses, wenn er irgendwo eingeladen war, eine unglaubliche Wohltat, sich hinsetzen zu können, um dann zu erleben, wie ihm die Füße gewaschen wurden. Dieser Dienst wurde dann nicht ausgeübt von dem Gastgeber, sondern dafür hatte man seine Leute, die Sklaven, die sich dann eben erniedrigten und dem Gast die Füße wuschen. Und hier in unserer Geschichte ist es nun nicht der Sklave, der kommt und den Jüngern die Füße wäscht, sondern der Gastgeber selbst. Jesus kommt und wäscht seinen Jüngern die Füße, um sie zu erfreuen, um ihnen Gutes zu tun, um ihnen Liebe zu erweisen. Das ist revolutionär und das ist so wegweisend. In den Bildern des Textes gesprochen, der Lehrer wäscht seinen Schülern die Füße, der Herr dem Sklaven, der Sendende dem Boten. Und das ist einzigartig. Das finden wir nicht noch einmal irgendwie in der Weltgeschichte. Das kann man sich nicht vorstellen, dass Mohammed das tat oder ein Buddha das tat. Aber Jesus tat es. Vers 3 in unserem Text zeigt uns dann, dass Jesus meine These bestätigt. Unser Sein bestimmt unser Tun. Denn da heißt es, Jesus steht auf, um seinen Jüngern die Füße zu waschen, im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Bevor Jesus handelte und seinen Jüngern selbstlos diente, war er sich seiner eigenen Identität in Gott sehr bewusst. Er war sich seiner unüberbietbaren Bedeutung bewusst und diente trotzdem. Der Vater hatte das über ihn ausgesprochen: Du bist mein geliebter Sohn. Und das hatte Jesus verinnerlicht. Hier steht, er wusste, der Vater hat alles in seine Hände gegeben. Er war erwählt, der Messias zu sein, der Welt Heil und Leben bringt. Jesus war von Gott ausgegangen, ist der Sohn Gottes, in dieser Identität lebte er. Und er war berufen, zu Gott zurückzukehren, der Erstling der Auferstehung. All das adelte sein Leben auf unübertroffene Art und Weise. Aber diese überragende Berufung oder Identität hinderte Jesus nicht daran, diesen niedrigsten Sklavendienst zu tun. Im Gegenteil, seine überragende Bedeutung und Würde begründete geradezu diesen Dienst und ermöglichte diesen Dienst. Weil Jesus sich seiner Berufung gewiss war und um seine Bedeutung wusste, konnte er selbstlos dienen. Er war sich sicher, dass damit ihm kein Zacken aus der Krone fällt. Er war angekommen in seiner Berufung, unerschütterlich in seiner Identität. Ich bin der, der ich bin durch die Gnade Gottes. Und darum darf ich mich verschwenden und verschenken an die anderen. Ähnliches finden wir dann bei Paulus. Ich muss hier unbedingt und meine PowerPoint denken. Jesus dient selbstlos und das eben im Wissen um seine Würde. Und jetzt sind wir bei Paulus, der selbstlos dienen konnte. Das ist ja unglaublich wieder bei Paulus zu sehen, also einem, der Jesus nachfolgt, dass er den gleichen Charakterzug ausprägt, die gleiche Haltung einbringt und damit einer ist, der eine Farbe in die damalige Kultur brachte, die nicht bekannt war. Er repräsentierte damit den lebendigen Gott. Da kann Paulus sagen von sich, 2. Korinther 6, Vers 3 bis 10, im Übrigen bemühen wir uns so zu leben, dass wir niemand auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Das war das, was Paulus innerlich wusste. Er lebte der Gemeinde gegenüber mit dieser Haltung, ich will hier Diener sein, ich will meinen Leuten helfen. Und dann beschreibt er, was das für ihn ausmachte, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Wir erweisen uns als Gottes Diener, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind dann doch immer voller Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Das ist doch unglaublich, oder? Wenn man sich das bewusst macht, was für ein Leben? Was ist denn an diesem Leben noch attraktiv, wenn man nichts mehr für sich selbst will? Wenn man all diese Nachteile in Kauf nimmt und immer nur in dem Modus des Dienens ist und des Weitergebens, des für Christus Lebens, für die Gemeinden. Und die Gemeinden sind nicht fair mit ihm, sie verachten ihn, sie laufen Intrigen gegen ihn. Und Paulus ist immer der gibt und investiert, der liebt und sein Leben hingibt. Wie kann man so etwas leben? Ist es nicht Masochismus? Ich gebe mich auf. Ich bin nicht wer. Ich bin der Prügelknabe der Nation. Das habe ich gelernt und jetzt funktioniere ich halt nur so. Nein, das ist bei Paulus nicht so. Das Geheimnis ist, sein Sein bestimmt sein Tun. Bevor er anderen selbstlos dient, versteht er sich als der von Christus Ergriffene. Versteht er sich als der von Gott Geliebte, als der Berufene, als Apostel, als dem, dem alles vergeben wurde, was er bis dahin gemacht hatte, ohne Christus, gegen Christus. Und das, was er von Christus an Zuspruch und an Liebe erfährt, was seine Identität völlig verändert, das ist jetzt die Grundlage dafür, dass er sich verlieren kann im Dienst für die anderen. Ahnt ihr das Geheimnis? Zu solch einem Leben der Hingabe, das sich verschwendet für andere, bin ich nur dadurch in der Lage, dass ich vorher Christus begegnet bin und mir Christus zugesprochen hat, wer ich in ihm bin. Und das gilt es zu ergreifen. Wenn Paulus sich seinen Gemeinden zuwandte und in ihr Leben hineinsprach, immer dann, wenn er sich verwundbar machte, weil er in den Gemeinden ja auch immer wieder die Dinge richtig setzen musste. Und wenn er an die Gemeinde in Rom schrieb oder an die Gemeinde in Korinth oder an die Gemeinde in Ephesus, dann waren das ja nicht immer nur so nette Briefe, wo man Freundschaft pflegt, sondern oft musste er klare Sätze sagen. Er musste den Tränenbrief nach Korinth schreiben und wusste sofort, wenn ich das jetzt tue, kriege ich Schwierigkeiten. Aber ich muss es tun, weil ich Verantwortung für diese Leute habe. Und wenn er dann solch einen Brief schrieb, in den ersten Versen ruft er immer erst seine Identität auf, macht er sich bewusst, wer er ist in Christus. Römer 1, Vers 1. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, ein berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium. Und dann legt er los. Er schlüpft in diese Identität, die Gott ihm zugesprochen hat. Wenn er das nicht täte, wenn er einfach nur als Paulus jetzt aufsteht, hätte er nicht die Kraft, hätte er nicht die Disziplin, hätte er nicht den Mut, hätte er nicht die Kühnheit, um das zu tun, was er tat. Aber Paulus hatte von Gott gehört: Ich lege meine Hand auf dein Leben. Ich vergebe dir all das, was du gegen mich getan hast. Und du sollst mir jetzt ein auserwähltes Werkzeug sein. Du sollst jetzt mein Dealer sein, mein Doulos. Und das ist übersetzt fast, du sollst mein Sklave sein. Aber mein Sklave sein, der des höchsten Gottes. Und du bist mein berufener Apostel. Ich will durch dich meine Gemeinde bauen und dich im ganzen Mittelmeerraum zum Segen setzen. Und jedes Mal, wenn Paulus jetzt gefordert ist und ihn zum Dienst antreten muss, tritt er in diese Identität ein. Das bin ich, in aller Bescheidenheit. Jesus hat seine Hand auf mein Leben gelegt. Ich spreche nicht in meinem Namen, sondern ich spreche hier als der Berufene meines Gottes. Das gab ihm Sicherheit. Das gab ihm die Begeisterung und die Hoffnung. Das gab ihm Autorität und das verpflichtete ihn. Darum musste er das tun, was er tat. Ohne diese seine Identität, die ihm diese selbstlose Dienerschaft ermöglicht hätte, hätte Paulus nicht erlebt, was er erlebt hat, dass er den ganzen Mittelmeerraum auf den Kopf stellen konnte. Und Ähnliches gilt für uns. Wir werden für unsere Städte, für unser Land, für unseren Betrieb, für unsere große Familie, für unsere Gemeinde, für das Reich Gottes kein Segen sein können, ohne diese selbstlose Hingabe, die sich gründet in der Berufung unseres Gottes. Darum, was hören wir für uns aus diesem Vorbild Jesu? Oder aus dem Vorbild des Paulus, was hörst du für deine unterschiedlichen Rollen, die du in deinem Leben zu spielen hast? Als Ehemann, Ehefrau, Vater, Mutter, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Kommilitone, als Gemeindeglied, als Bürger deiner Stadt. Ich mache euch zwei Vorschläge oder drei. Wir ergreifen immer wieder neu und tiefer die Würde, die uns durch Jesus zugesprochen wird. Das ist das Anliegen Jesu für uns. Das sehen wir schon in unserem Text in Vers 1. Da heißt es nämlich in Vers 1, vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Also bevor Jesus seinen Jüngern diese unglaubliche Lektion mit auf den Weg gab, dient einander genauso, wie ich euch gedient habe, wird hier deutlich, wie er sie sah und was er ihnen kommuniziert hatte, dass sie nämlich die Seinen waren, die er teuer erkauft hatte, die an seine Seite gehört hatten, mit denen er unterwegs war, die sein Augapfel waren, den er schützte, den er bewahrte, den er gebrauchen wollte. Und die Seinen, die er liebte und die er weiter lieben wollte bis ans Ende. Das ist diese Identität, die er seinen Jüngern ständig vermittelte. Ihr gehört auf meine Seite und ich liebe euch. Und beide Aussagen machten aus diesen unbedeutenden Persönlichkeiten, den Fischern vom See Genezareth, geistliche Giganten. Ich gehöre in diese Beziehung zu Jesus und ich bin geliebt. Das ist meine neue Identität. Und das ist das, was Jesus dir zuspricht. Jesus hebt uns empor. Bei all dem, was unser Leben ausmacht, auch an Versagen, was wir alles mitbringen, mit den ganzen Abgründen unseres Lebens. Wenn wir Jesus begegnen, gibt er uns Würde zurück. Wenn andere uns verachten, wenn wir für andere nur eine kleine Nummer sind, Jesus gibt uns zuerst Würde. Er gibt der Ehebrecherin Würde. Spricht für sie vor aller Augen und hebt sie aus dem Staub empor und gibt ihr Schönheit und Anerkennung und Würde zurück. Die Kinder, von denen wir gestern gehört haben, die in ihrer Gesellschaft total ausgegrenzt waren und verachtet waren, Jesus sagt, lasst sie zu mir kommen. Und als er sie dann auf dem Schoß hatte, gibt er ihnen Würde. Und die Kinder haben in seinen Augen eine Liebe gesehen, die sie von keinem anderen Erwachsenen zu sehen bekamen. Und das machte was mit ihnen. Ich glaube, dass sie anders weggegangen sind, als sie gekommen waren. Menschen, die Würde hatten. Menschen, die gesegnet waren durch Jesus. Den Ausländern, den Asylanten, den Fremdlingen. Jesus gab ihnen allen Würde. Der Frau, der Samariterin, all den anderen Menschen, die kamen. Jesus gab ihnen Würde zurück. Das heißt für uns, die Beziehung zu Gott, unserem Vater, macht uns zu Söhnen und Töchtern seiner Familie, zu seinen Freunden, zu seinen Dienstpartnern. Wir bekommen Anteil an all dem, was unseren Vater ausmacht. Habt ihr tausendmal gehört und müssen wir immer wieder neu hören. Denn diese Botschaft wird uns immer wieder geraubt, oder? Weil die Stimmen unserer Umgebung so stark sind und weil uns unser eigenes Herz immer wieder verklagen will, wenn wir mal wieder versagt haben. Und dann muss ich wie Paulus wieder in diese Identität hineinschlüpfen vor dem nächsten Tag. Ich habe in meiner Bibel nicht nur die Prophetien drin, sondern eben auch mein Gebetsprogramm, jetzt habe ich es gerade nicht dabei, in dem jeden Tag ich mir sagen kann mit meinem Gebet, wer ich durch Gottes Gnade bin. Wenn ich dieses Morgengebet durchbete, dann stehe ich danach auf. Ich glaube, ich habe es euch beim letzten Mal schon vorgestellt. Dann schlüpfe ich in diese Rolle hinein, die der Herr mir zugedacht hat. Als sein königlicher Priester oder priesterliche König, als der berufene Heilige, als der von ihm Gesalbte, weil ich mit Heiligem Geist geschenkt bin, als der von ihm Beauftragte, als Sohn und Erbe des Reiches Gottes. Und jedes Mal, wenn ich das über mir ausbete und die Wahrheit ausspreche, schlüpfe ich neu in diese Identität, die mich befähigt, jetzt hinzugehen und es im Namen Jesu zu wagen. Also wir schlüpfen in die Identität, die Gott uns gibt, und dann stehen wir auf gegen alle Selbstverliebtheit und entlarven sie als den großen Götzendienst unserer Tage. Unser Egoismus, wir sprechen heute sehr häufig von dem Narzissmus, den diese Gesellschaft ausmacht, wenn Menschen immer nur um sich selbst kreisen, wenn es immer nur darum geht, sich selbst zu verwirklichen, den anderen niedrig zu machen, den anderen nicht hochkommen zu lassen. Ich will die Nummer eins sein. All das lässt uns so total auf uns selbst zurückgeworfen sein, auf unsere eigenen Bedürfnisse. Sie sind uns ständig im Wege, wenn es darum geht, eine liebevolle, dienende Haltung anderen Mitmenschen gegenüber einzunehmen. Und je mehr sich unsere Gesellschaft von Gott entfernt und umso stärker wird dann dieses Kreisen um uns selbst. Und dem sagen wir den Kampf an. Und das fängt in der Ehe an, setzt sich in der Familie weiter fort, kommt dann in die Gemeinde und dann in alle anderen Bereiche unseres Lebens. Wir kämpfen diesen Kampf gegen den Egoismus, gegen den Narzissmus, der von Natur aus in uns ist, und wir bekennen vor Gott und vor uns selbst, dem sind wir gestorben. Das ist nicht unsere Identität. Wir sind seine Kinder, seine Söhne und Töchter. Und das hat nichts mit uns zu tun, was da in uns so lebt und wieder Boden gewinnt. Dem haben wir abgeschworen. Den ersten Menschen, den ich zum Herrn führen durfte und den ich jahrelang begleiten durfte und in Jüngerschaft hineinführen konnte. Er war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der große Autos fuhr und eine Menge Geld hatte und ziemlich am Anfang seiner Nachfolge mit Jesus, er war so in seiner ersten Liebe für Jesus und wollte der Gemeinde dienen. Da hatten wir ein Seelsorgewochenende und er wollte auch daran teilnehmen, hatte sich schon so darauf gefreut. Und dann bekam er mit, dass draußen im Garten die Abfallrohre, Wasserrohre verstopft waren und dass dann Rückstau war und da musste irgendwas sofort repariert werden. Und weil er Fachmann war, sagte er, ich nehme das in meine Hand. Und wir fingen drin schon an mit Lobpreis und das Seminar lief los und die Stunde verging und er kam immer noch nicht. Dann war eine Pause und ich ging raus und da lag er im Dreck mit seinen guten Klamotten und war mit seinen Händen so richtig da drin, dieses alte stinkende Rohr frei zu machen. Und ich war total bewegt. Wir hatten gute Zeit vor dem Herrn und er lag draußen im Dreck und machte die niedrigste, stinkende, dreckigste Arbeit. Und als ich dann mit ihm ins Gespräch kam, dann wurde schnell deutlich, was für einen Kampf er durchlebt hatte, da im Dreck liegend. Er sagte mir, was alles an Stimmen ihm hochkam. Hast du das nötig hier? Du wolltest eigentlich zu dem Seminar kommen. Und jetzt liegst du hier im Dreck. Die machen sich da drin ein schönes Programm. Und du bist ja das letzte Schwein, das diesen Mist wegmachen muss. Das hast du nicht nötig. Du bist doch wer. Komm, steh auf, fahr hier vom Hof. Das ist eine Unverschämtheit, wie die sich dir gegenüber verhalten. Ich spreche jetzt meine Worte. Aber das war so das, was in ihm hochkam. Und er musste da im Dreck liegend eine Entscheidung treffen. Ich denke, in diesem Augenblick ging es um unglaublich viel in seiner jungen Nachfolge. Hätte er diesen inneren Gedanken nachgegeben, hätte ihn das für den Rest seines Lebens einen Schlag versetzen können. Er wäre bitter geworden. Er wäre sauer geworden auf die anderen Christen, die da drinnen schöne Gottesdienste feiern und ihn hier im Mist liegen lassen. Das hätte sein ganzes Leben in eine falsche Richtung bringen können. Und was tat er? Durch die Gnade Gottes konnte er sich zurückbesinnen auf das, was er war. Von Jesus teuer erkauft. Ein Geliebter seines Herrn. Und das veränderte sein Herz. Und er machte seinen Job zu Ende. Und war von diesem Tag an ein Mann, der immer nur liebte, der den letzten Weg ging für seine Leute, dem man alles fragen konnte und er gab sein Letztes her, um zu dienen. Und immer aus dieser Würde heraus, ich bin wer. Das war für mich damals eine unglaubliche Lektion. Aber hineinschlüpfen in das, wer wir sind, durch den lebendigen Gott, das ist so wichtig. Wenn wir die neue Identität in Christus ergriffen haben, dann bekommt unsere Bereitschaft, uns in andere Menschen zu investieren, ein völlig neues Motiv. Dann dienen wir nicht mehr, um selbst Vorteile zu ergattern. So zum Aufpeppen unseres Selbstwertes, um Anerkennung zu bekommen. Ich kann mich ja in der Gemeinde unglaublich engagieren und da stundenlang arbeiten. Und eigentlich ist mein Motiv, ich möchte das tun, weil mir das Anerkennung gibt. Wenn ich dann am Sonntagmorgen nach vorne gerufen werde und alle mir applaudieren, das macht was mit mir. Darum kann ich in der Gemeinde dienen. Es geht letztlich um mich. Ich kann im Reich Gottes unterwegs sein und dienen aus Furcht, aus lauter Berechnung. Ich halte da mit meinem Dienst meine Mitmenschen bei Laune, weil ich sie sonst fürchten müsste. So kann ja auch Ehe funktionieren. Aus Furcht vor dem Partner erniedrige ich mich und tue ich das alles, was ich tue. Ich kann meinen Dienst ja tun aus einem allgemeinen Weltschmerz oder einer schönen geistigen Menschenfreundlichkeit, um die Welt ein bisschen besser zu machen. oder weil ich ein schlechtes Gewissen habe über meinem eigenen Lebensluxus und jetzt will ich ein bisschen teilen und dann eben auch ein bisschen abgeben. All das sind falsche Motive für einen Dienst. Der Dienst, den Jesus möchte, ist der Dienst aus Liebe zu Jesus. Jesus, der abfärbt auf unser Leben. Das, was Jesus möchte, ist der Dienst eines Menschen, der aufbaut aus der Würde, die er uns gibt. Und wir reagieren so dankbar für das, was er in unser Leben hineingelegt hat. Paulus hat nie vergessen können, wer er war und was Jesus aus seinem Leben gemacht hat. Und das wurde der Grundton für alles künftige Dienen. Und die Geschichte der Kirche Jesu ist voll von Beispielen. Das macht Kirche so besonders über die Jahrhunderte, dass Menschen in diesem Geist unterwegs waren und sich selbst vergessen konnten. Im zweiten Jahrhundert waren es die ägyptischen Frauen, die Christinnen, die Unglaubliches leisteten. Sie nahmen sich einer besonderen Not an. Sie gingen jeden Morgen durch die Straßen der Stadt und sammelten die Babys ein, die nachts ausgesetzt worden waren. Weil Familien empfanden, die kosten uns zu viel, wir müssen sie irgendwie loswerden. Und die Christinnen gingen durch die Straßen und sammelten die Babys ein, brachten sie an einen bestimmten Platz, wo sie dann erst einmal notversorgt wurden. Und da waren Ammen, die sie gestillt haben. Und dann wurden diese Babys auf die Familien verteilt. Und die Christinnen nahmen sie mit nach Hause, um sie jetzt aufzuziehen, obwohl sie selbst kaum genug zu essen und zu trinken hatten. Diese Liebesdienste sind es, die Kirchengeschichte prägen und die das Reich Gottes so attraktiv gemacht haben, dass damals in den ersten Jahrhunderten die frühe Kirche pro Jahrzehnt um 40% wuchs. Es war die Liebe, die diese Menschen ausmachte. Das ist das, was uns der Herr beruft und was den großen Unterschied ausmachen kann. Und wie gesagt, das fängt in der Ehe an. Wie viel Spannung leben wir in der Ehe? Weil wir letztlich aufeinander warten, dass der Partner mir und meinen Bedürfnissen entgegenkommt. Und wenn er oder sie richtig funktioniert und das Richtige tut, dann bin ich bereit, auch meins beizutragen. Und dann sitzen wir einander gegenüber oder sitzen auch nicht und warten, wer macht den ersten Schritt. Und das zerstört Ehe. Das zerstört Familie, wenn Eltern auf ihre Kinder, Kinder auf ihre Eltern warten. Und der Herr sagt dir, komm doch zu mir. Mach dir doch bewusst, wer du bist. Teuer erkauft, ich gab mein Leben für dich. Und ich adle dein Leben, ich gebe dir Würde. Und ich gebe dir Nähe und meinen Trost und meine Stärke. Komm zu mir und ich stille deine Bedürfnisse. Ich gebe dir den Frieden. Und dann gehst du den ersten Schritt. Und dann gehst du den ersten Schritt ohne Vorleistung. Und kommst deinem Partner entgegen und dienst ihm da, wo er es braucht. Und dann nicht in der Erwartung, und dann kommt er und befriedigt jetzt meine Bedürfnisse, also ich gehe hier ein Geschäft ein. Nein, ich bin erst bei Jesus gewesen, habe mich hier getröstet. Und dann gehe ich und liebe und diene selbstlos und überlasse es meinem Herrn, dass er für meine Bedürfnisse sorgt. Das ist die Kultur des Reiches Gottes. Das ist die Kultur der Gemeinde. Wir dienen einander hier. Wir engagieren uns für die unterschiedlichen Arbeitsbereiche, nicht um den Beifall zu bekommen, sondern aus Liebe zu Jesus. Aus Liebe zu meinen Geschwistern. Ich möchte, dass sie gesegnet sind. Und darum tue ich ihnen Gutes. Und der Herr sorgt dafür, dass ich nicht zu kurz komme. Er stellt den Ausgleich her und beschenkt mich immer wieder neu. Als junger Pastor habe ich eine wichtige Erfahrung machen müssen. Wir haben jedes Jahr große Seminare mit Jugend einer Mission für die Stadt bei uns in der Gemeinde gehabt. Ich war dann verantwortlich als Gastgeber. Damals hatten wir noch keinen Jugendpastor, noch keine weiteren Angestellten, sodass ich ziemlich, und ich hatte auch kein Team, das mir geholfen hat, so war ich ziemlich Mädchen für alles, musste einkaufen, die Zwischenmahlzeiten vorbereiten, die Toiletten putzen. Drinnen im großen Saal waren meine jungen Freunde und Kollegen, die haben die tollen Seminare gehalten. Da ging die Post ab und ich war dann draußen am Ackern, dass mir manches Mal der Schweiß runterlief. Und das machte was mit meinem Herzen. Und ich war so frustriert. Und ich weiß, so eine klassische Situation, dieses große Jugendwochenende war zu Ende, die Leute verabschieden sich von mir und da so ein junges Mädchen ganz unbeschwert und verabschiedet sich von mir und sagt mir, Hans-Peter, ich muss dir ja ehrlich sagen, du bist so ein richtiger Diener vor dem Herrn, vielen Dank. Und ich war sowas von, na schön, ich bin ein Diener vor dem Herrn. Dafür kann ich mir auch nichts kaufen. Wenn sie gesagt hätte, ach, du bist so ein toller Typ, also deine Predigten, die reißen uns hier alle mit, also du bist das Nonplusultra hier, ich bin ja so gesegnet worden durch dich. Das hätte für mich das Wochenende lohnenswert gemacht. Aber du hast ein dienendes Herz, nett. Ich habe erst später verstanden, dass das eigentlich hätte der Ritterschlag für mich sein können. Hätte ich mit einem anderen Herzen diesen Dienst getan, was wäre denn dann gewesen? Dann wäre ich ein Botschafter meines Herrn gewesen, ein Botschafter des Königs aller Könige. Ich hätte ihn repräsentiert mit diesem liebenden Herzen. Dann wäre ich geadelt worden. Wow! Wie Jesus, ein Mann, ein Pastor, wie Jesus. Wäre das nicht das Schönste? Was hätte über mein Leben ausgesprochen werden können? Und jetzt war ich nur traurig. Ich habe es verpeilt. Ich habe es nicht wirklich begriffen. Vergib mir, Herr, vergib mir mein verkehrtes Herz. Dass ich immer wieder für mich sorge, für mich etwas will. Dabei hast du doch alles für mich getan. Hast mich teuer erkauft. Ich bin dein Sohn, dein Erbe. Dein Glanz liegt auf mir, deine Schönheit liegt auf mir, deine Würde liegt auf mir, deine ganze Liebe ist da, dein ganzer Support ist da, du gibst mir deinen Geist, du gibst mir Gaben, du gibst mir Weisheit, du gibst mir Kraft, du gibst mir Unterstützung, du betest für mich, du bist so für mich. Und darum will ich mein Leben verschwenden, aus Liebe für dich. Das wäre der Ritterschlag. Adel verpflichtet, wisst ihr das? Wenn du dich Kind des Höchsten nennst, Kind Gottes, dann spiegeln wir den König wieder. Und das bringt der Heilige Geist in unserem Leben fertig. Und das Schöne ist, ich muss das jetzt nicht aus mir herausquetschen und jetzt an mir herum manipulieren, sondern ich darf mit der ganzen Unfertigkeit meiner inneren Haltung zu Jesus gehen und zum Heiligen Geist gehen und sagen, du hast mich so teuer erkauft, ich will dir, Jesus, unbedingt ähnlich werden. Heiliger Geist, verändere meine Motivation, verändere mein Herz. Lass mich wirklich einer werden, der dient, der die Füße wäscht und das tut als einer, der gekrönt ist mit Gnade und Barmherzigkeit. Der berufen ist, den König zu vertreten. Mach aus mir das. Ich kann das nicht aus mir selbst. Und vergib mir, wenn ich anders gelebt habe, wenn ich erwartet habe, dass man mich hochjubelt, wenn ich frustriert war, dass man mir nicht gedankt hat, wenn ich bitter war, weil die Leute mich übersehen haben. Vergib mir, reinige mich und vertraue mir neu deine Gemeinde an, meinen Partner, meine Familie. Und ich will sie lieben, so wie du mich geliebt hast. Ich möchte beten. Herr Jesus, so eine einfache Wahrheit, so eine schöne Wahrheit. Wir sind dir so wichtig, wir sind so kostbar, du hast so unglaublich viel über unser Leben ausgesprochen. Und das adelt uns. Wir sind Prinzen, Prinzessinnen, Söhne und Töchter des Höchsten. Und darum befähigst du uns, wie du selbst, uns hinzugeben und zu dienen. Selbstlos. Danke, Heiliger Geist, dass das das Herz ist, was du uns geschenkt hast. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere DNA. Das ist etwas, was wir leben können, weil wir dem Alten abgestorben sind. Und ich bitte, dass es in mir und dass es in meinen Geschwistern jetzt sichtbar wird, dass diese Gemeinde eine Gemeinde ist von Menschen, die deine Würde hineintragen in alle Beziehungen, die lieben als Geliebte, die dienen als Menschen, die deinen Dienst empfangen haben. Danke, Jesus, dass du uns befreist von allem Egoismus, von allem Narzissmus und dass du dem Aufrichtigen Gnade schenkst und dieses Werk der Heilung und der Veränderung bewirkst. Ich bitte dich für die Ehepaare hier, dass hier Mann und Frau einander dienen können, dass diese Vorwurfshaltungen aufgebrochen werden, diese falschen Erwartungshaltungen, wenn du das tust, dann kann ich das tun, sondern dass wir aufeinander zugehen, einander gewinnen in Liebe und Demut. Lass uns zuerst das Wort der Vergebung sprechen und nicht darauf warten, dass erst die Entschuldigung kommt. Vergib uns überhaupt solch ein Denken, dass der andere erst zu Kreuze kriechen muss bei uns. Wer sind wir, Herr? Oh Gott, vergib uns das. Vergib uns allen Zynismus, alle Bitterkeit, weil Menschen uns wehgetan haben und wir diese Haltung der Liebe und des Einanderdienens nicht eingenommen haben. Bitte erbarm dich über die Menschen, die von hier weggegangen sind, weil sie verletzt waren und weil sie nicht verstanden haben, wer sie in dir sind. Und bitte dich, heile du sie, überführe du sie, gib ihnen Augensalbe, bring sie zurück, zumindest in deine Gemeinde zurück und lass sie da etwas Neues, etwas Verändertes leben. Aber lass deine Gemeinde hier am Ort eine Gemeinde sein, die von Liebe geprägt ist. Und von dieser weltverändernden Gnade und Barmherzigkeit. Lass Menschen das hier, wenn sie hineinkommen, schmecken. Hier bin ich angenommen, hier dient man mir nicht mit einer Erwartungshaltung, sondern einfach aus Liebe. Lass Liebe den Grundzug sein. Lass Menschen zu schmecken bekommen, wenn sie hier hineinkommen. Lass das die Würze sein, in allem Musik machen, in allem Predigen, in allem Kuchen backen, in allem Begrüßen, in allem Beten, Liebe, Dienst. Aus diesem Wissen, ich bin der Geliebte, ich bin angekommen bei meinem Vater im Himmel. Lass das die Flüchtlinge, die Migranten erleben, dass sie hier einfach nur angenommen und geliebt sind. Gott, ich lege deinen Segen auf die Truppe hier. Führe sie in diese heilige Berufung hinein. Lass sie diesen Ritterschlag von dir her erleben dürfen, dass sie deine Repräsentanten sind. Das erbitte ich im Namen Jesu. Amen.